Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier in einer neuen Folge in unserem Audiosalon. Der Audiosalon hat heute einen hohen Besuch da, ja, also da, ihr wisst schon, ja, im digitalen Raum da. Sie grinst schon, sie freut sich, ich freue mich auch ganz arg. Und obwohl ihr Terminkalender sowas von vollgestopft ist, hat sie sofort zugesagt. Das allein hat schon mal 100 Sympathiepunkte plus bei mir gebracht. Das ist ja dieser Tage nicht selbstverständlich. Und wenn ihr gleich den Namen erfahrt, um wen es sich handelt, unsere Gästin, dann seid ihr bestimmt auch ein bisschen überrascht, dass sie so zack geantwortet hat. Denn sie hat viel um die Ohren. Sie war zuletzt Chief Digital Officer bei Bosch. Jetzt ist sie, wie ich es humoristisch nenne, Chief Caring Officer at home. Und das allein reicht nicht. Sie ist in zahlreichen Verwaltungsbeiräten oder da wird sie auch gleich noch was sagen. Ist sie engagiert unter anderem in der Initiative XX for Talent oder XX Talents genau genommen. Und da grinst doch schon ein neues Pöstchen, eine neue Verpflichtung, eine neue Berufung vielleicht auf Sie. Ich kürze es ab, ihr wisst längst, von wem ich rede. Es ist Vera Schneevogt und ich freue mich, Sie jetzt hier zu begrüßen und rüber in die Eifel zu winken und sage herzlich willkommen bei Good Work. Hallo liebe Vera.
Hallo liebe Jule, vielen Dank für die Einladung und ich winke gerne zurück nach Wiesbaden.
Wie viele Kilometer trennen uns? Die Eifel ist...
Gar nicht so weit, also so ein bisschen mehr als 100 würde ich sagen.
Ein bisschen mehr als 100 Kilometer, aber ich darf das sagen, es ist ganz schön mühsam dorthin zu kommen, oder Vera?
Also man, nein.
Nee, ist es nicht diese Hunsrück-Höllenstraße und so? Ich habe da immer so Fantasien.
Hunsrück und Eifel, um Gottes Willen. Oh Gott. Hunsrück und Eifel trennt die Mosel. Also in Hunsrück würde ich dir sagen, ja, aber in die Eifel, also jetzt haben wir das große Glück, wir wohnen ja so zwischen Koblenz und dem Nürburgring, im schönen Main. Und durch den Nürburgring sind wir weltbestens angebunden.
Ja, das wäre ja auch noch was, oder? Also Im Zentrum der Mobilität, der rasenden Mobilität.
Der alten Mobilität.
Der
ungesunden Mobilität. Jetzt lynchen mich alle, die gerne rennen und Auto
fahren. Haben wir gleich ein paar Minuspunkte eingesammelt. Vera, es gibt eine Frage, mit der starten wir immer bei Good Work und so auch bei dir, nämlich die Frage, wie bist du in den Tag gestartet? Heute.
Oh, heute ganz besonders. Wie du weißt, war wieder mal außerplanmäßiger Einsatz. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden, dann um 6 Uhr zu meinem Vater gefahren und mit dem war ich heute beim Arzt. Wir haben heute nochmal einen regelmäßigen Check-up bei der Neurologin gemacht, um festzustellen, wie sich sein Gedächtnis entwickelt. Und sehr zu meiner großen Freude hat sich nichts verschlechtert, nichts verbessert. Es ist gleich geblieben, was eine sehr gute Nachricht ist. Dann habe ich mit ihm Kaffee getrunken danach. Dann bin ich sind wir zu meiner Mutter gefahren. Und da bin ich noch ein bisschen geblieben. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, damit ich rechtzeitig für dich wieder hier an meinem Mikrofon sitze. Ja, was auch genau. Noch heute dann kam.
Was auch noch also, kam, ja.
Genau, man merkt so meine Leidenschaft für die Supply Chain, also für Logistik, ist ja dann immer ganz, bin ich immer ganz verzückt, wenn solche Herausforderungen anstehen.
Das habe ich mir gedacht, Vera, mit Vera kann ich so Spielchen machen, so auf genau. Die letzte Rille, Rädchen in Rädchen, da kommen wir auch noch zu, weil Supply Chain ist, könnte man sagen, einer der, wenn man so eine Mindmap machen würde über Vera Schneevogt, wo wäre das Wort Supply Chain? Ganz nah dran, ganz weit
ja,
weg?
Ja, nah dran. Also ich würde sagen, mein Herz, also neben der Technologie, es war die Supply Chain oder die Zeit, das waren ja mehrere verschiedene Engagements, wunderbar. Also das ist ein Feld, was mir sehr liegt und was ich finde, was Frauen auch insbesondere sehr liegt, umso bedauerlicher ist es, dass es so wenige gibt, aber sehr nah an meinem Herzen. Viele, viele nette Menschen, viele Verbindungen, die über diese Wegstationen zustande gekommen sind.
Wir steigen da auch gleich nochmal ein, weil ich habe es in der Anmoderation ein bisschen verklausuliert dargestellt. Also du warst ja wirklich sagen an prominenter Stelle bei Bosch. Du warst Chief Digital Officer bis im Herbst 22. Ich glaube, das ging auch damals sehr prominent durch die Presse und es gab zahlreiche Auftritte von dir in diversen Podcast-Artikel darüber, denn du bist nicht ausgestiegen, um etwa ein Sabbatical zu machen oder um die Welt zu bereisen oder einen neuen Job, ein neues Mandat anzutreten, sondern um deine Eltern beziehungsweise auch deine Schwiegereltern zu pflegen, zu unterstützen, zu begleiten. Und das ist ja erstmal so eine Geschichte, die wollen die Menschen verstehen, ja, weil das ist ja so ein, nicht unbedingt erklärt sich nicht intuitiv. Und bevor wir richtig zu diesem Beweggrund kommen, glaube ich, verstehen wir die Geschichte ein bisschen besser, wenn wir erstmal verstehen, wie dein Leben davor aussah. Also es wird schon mal vielleicht so in, wir haben jetzt Dezember, Mitte Dezember 23 und es ist ein Mittwoch, ja. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, es wäre nicht Dezember, Mitte Dezember 23, sondern Mitte Dezember 21, also 2 Jahre zurück etwa. Also du bist noch so mittendrin, würde ich mal sagen, mutmaßlich. Und wie hat da so ein normaler Mittwoch ausgesehen? So ein Day in a Life auf Vera Schneevogt, ja? Mit was hast du dich beschäftigt?
Ja, wenn wir ins Jahr 21 zurückbeamen, dann haben wir immer noch Auswirkungen oder noch teilweise Einschränkungen durch die Pandemie. Und sagen wir mal, wenn ich diese circa zwei Jahre, die es ja ungefähr waren, nehme, dann waren das halt Homeoffice-Tage überwiegend, ich würde sagen zu mehr als 90%, und virtuelle Tage in Form von Konferenzen, E-Mails, verschiedensten Terminen, die in der Regel alle online stattgefunden haben, also ein ganzer Tag am Schreibtisch und ein sehr anstrengender Tag, wie ich finde, von morgens bis abends immer vor der Kiste zu sitzen. Schon geprägt durch unseren Umzug, also dann habe ich so angefangen, ja, teilweise eine Woche im Monat in Bayern zu verbringen, während mein Mann und schon in der Eifel war und ich dann den Rest des Monats auch. Ja, durchgetaktet, international, viele Dinge, die vorzubereiten galten zu diesem Zeitpunkt, weil ich ja da schon die Kündigung ausgesprochen hatte, die ja 12 Monate lang dann vorausgeschehen ist. Ich habe dann angefangen niederzuschreiben, weil ich habe ja nur 22 Jahre Teilzeit gearbeitet, ich habe einen Job abgegeben an meinen damaligen neuen Chef, was jetzt alles so zu tun ist. Also viel Organisation, Führung. Ach, in der Zeit habe ich auch schon angefangen, genau, so ein kleines Programm zu machen mit meinem Team, was so ein bisschen Abschied sein sollte, aber auch was sich sehr stark mit Veränderungen beschäftigt hat. Also wir haben so einen Team-Workshop gemacht, der sich also als Kernthema um Veränderung auch bei einem selbst und natürlich einmal getaktet oder getriggert durch meine Entscheidung, mich zu verändern. Aber auch für mich war es eine interessante Erfahrung, das nochmal so zu begleiten und nicht einfach so geschehen zu lassen.
Was waren so inhaltliche Themen ansonsten? Also was waren Entscheidungen, die du zu treffen hattest, ob jetzt unbedingt in 21, aber so, dass wir so ein griffiges Bild nochmal haben vom Chief Digital Officer, was sind so Gegenstände deines täglichen Tuns?
Naja, das ist ja eine Rolle gewesen bei der Building Technologies. Das heißt, wir haben in den 3,5 Jahren, wo ich dort war, sehr stark daran gearbeitet, digitale Geschäftsmodelle zu überlegen. Bei mir war die IT, das heißt, es gab eine Reihe von Entscheidungen, welche IT-Projekte laufen sollen. Durch die Pandemie bedingt war natürlich das ganze Thema Digitalisierung auch im täglichen Umgang ein Kernthema. Wir konnten dadurch die Entwickler, die in den Geschäftsgebieten waren, wir haben uns ja gekümmert um Sicherheitstechnik, Kameraüberwachung, Einbruchssicherung, Kommunikation, Feuer, also Brand Erkennung. Und diese Konferenzen haben halt eben dann immer einmal im Monat stattgefunden oder Einzeldurchbrachen, Entwicklungsprojekte zu begleiten, aber auch teilweise zu reisen an die verschiedenen Standorte. Ich habe in der Zeit bei Bosch ein Entwicklungsteam in Ovar in Portugal aufgebaut, was vorher nur ein Werkstattort war. Und da war viel zu tun, also alles das, was sich um die ganze Technologie herum geht, aber eben als Vertreterin auch dieses Geschäftsbereiches, auch in mit der Zentrale sehr viel zu machen, in vielen Abstimmungsmeetings mit den anderen Bereichen zusammen, auch an der Digitalstrategie zu arbeiten. Was hat das jetzt für einen Einfluss auf die Geschäftszahlen, auf die Geschäftsstrategie, wie binde ich das ein, all solche Dinge.
Also viele Entscheidungen. Und der Geschäftsbereich heißt Building Technologies. Ich denke gerade mal so an dieses Modell von Ambidextrie, kennst du ja bestimmt, ja, von Build and Run, ja. Mhm. Und wenn ich so an Supply Chain denke, also an die Lieferketten, an Prozessketten, dann habe ich sehr stark das Bild von Run im Kopf, ja. Auch wenn diese Prozesse auch ja irgendwann mal gebildet werden müssten. Das, was du jetzt beschreibst, also neue Geschäftsmodelle entwickeln, das geht ja eher in Richtung Build. Wenn du mal so gerade deine letzte Station dir anschauen würdest, würdest du sagen, es war mehr Build oder war es mehr Run?
Absolut. Also es war ja auch meine einzige wirklich Station in meinem ganzen Leben, wo Bild und Strategie, also Denken, viel mehr gefragt war als Handeln. Also ein bisschen weniger in dem Teil da, sag ich mal, der Entwicklungskoordination. Da hat sich noch so auch so ein bisschen Run mit abgespielt. Aber es war ja auch ganz bewusst für mich eine wundervolle Gelegenheit nach den ganz vielen Jahren. Das nicht nur Run, sondern es war super speedy Run off.
Race.
Racing, genau. und viele schwierige Entscheidungen, viele schwierige Projekte. Nochmal zu sagen, weil es zeichnete sich ja schon ab, dass es voraussichtlich meine letzte Stelle sein würde. Mhm. Und dann habe ich eben gedacht, ich möchte mal was versuchen. Also erstmal möchte ich nicht mit Restrukturierungen und Schließungen von Standorten enden. Ich finde, das ist höchst deprimierend und höchst depressiv. Und ich dachte mir, ich kann nicht so ein Berufsleben beenden, indem ich also selbst und ja, es wird auch stark in Mitleidenschaft gezogen bin bei sowas. Was ich wirklich jedem empfehlen kann, sich das gut zu überlegen, mit was man wirklich zu Ende geht, wenn man das selbst beeinflussen kann. Und die Idee war einfach zu sagen, gerade in den vielen Warteschleifen des japanischen Universums, weil es ja sehr lange dauert, bis Entscheidungen getroffen werden, haben wir ja versucht, immer auch durch Innovationen was zu machen. Also wir haben schon sehr viele Digitalisierungs- oder Robotics oder solche Sachen versucht, in die Fertigung mit reinzunehmen. Und da habe ich so echt Blut geleckt und gedacht, Mensch, das wäre doch vielleicht was, mal zu überlegen, wie kann ich noch tiefer in die Technologie einsteigen. Und da das ja bei mir im größten Teil Telekommunikation und IT-affin war, war das bei Building Technologies natürlich super gut, weil ich eben aus dem IT-Umfeld kam und dann halt einfach auch viele Dinge anders denken musste, sowohl von den Produkten her, von den Kunden, von der ganzen Kultur, aber auch zu sagen, jetzt muss ich das ja vordenken. Früher habe ich mich darüber beschwert, wer sich das ausgedacht hat und musste das ausbaden. Aber tatsächlich, Jule, hat mir am Anfang wirklich mein Hirn wehgetan, weil ich das genau das vermutet habe, dass ich andere Hirnwindungen jetzt brauche. Und diese 3,5 Jahre waren auf und ab, insbesondere durch den Pandemie-Lockdown, weil das natürlich so ein Einleben in so einer Firma wahnsinnig erschwert. Aber trotzdem bin ich super froh, dass ich dieses eigene Experiment gemacht habe und dass ich mich damit auch ja wirklich auch selbst weitergebildet habe, aber auch nochmal Seiten an mir kennengelernt habe, was ich eben wirklich gut kann und wo so meine Stärken sind und wo ich also eben auch Unterstützung brauche. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das selbst zu erleben.
Mir gefällt das total gut, der Gedanke hier, dass du sagst, liebe Leute da draußen, schaut genau hin, sofern ihr es beeinflussen könnt. Und da würde ich ja immer sagen, wir können es viel mehr beeinflussen, als wir uns oft erzählen wollen, mit was ihr aus einem beruflichen Leben aussteigen wollt. Ja, das ist ja auch so ein, man soll gehen, wenn die Party am besten ist, sagt man oft. Und mit einem traurigen Gedanken aus dem Berufsleben ausscheiden. Und du hast ja durchaus auch traurige Stationen in deinem Leben gehabt, die nicht nur traurig waren, aber sehr traurige Elemente hatten. Ich erwähne mal kurz auch den Verkauf. Du warst ja, fangen wir vielleicht nochmal chronologisch an. Also deine letzte Station war Bosch, wie gesagt, da war das Building Technology dein Verantwortungsbereich und auch ganz spannend. Und gestartet bist du aber erstmal bei Siemens.
Ja. Genau.
Und auch gar nicht unbedingt jetzt, wie man es vielleicht bei deiner Karriere, die ja wirklich bilderbuchmäßig verlaufen ist, das kann man sagen, du zählst zu einem ganz handverlesenen Kreis an Frauen in der Tech-Industry und du hast nicht studiert. Du bist gleich nicht vom Denken, sondern gleich vom Handeln, vom Machen gekommen, kann man sagen, ohne dir unterstellen zu wollen, dass das Denken dabei nicht stattgefunden hat. Ich glaube, du weißt das zu deuten. Wie war dein Einstieg bei Siemens?
Also ich habe ja mit der Ausbildung angefangen, meiner Tochtergesellschaft, der Industriekauffrausausbildung, und die war natürlich, wir befinden uns hier in der Mitte der 80er Jahre, und ich gehöre zum zweitstärksten, geburtenstärksten Jahrgang, war super froh, dass ich überhaupt eine Ausbildungsstelle, die auch abiturientengerecht war. Also das war so ein bisschen meine erste Bedingung zu sagen, ach, studieren weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin sowieso eher ein praktischer Mensch. Vielleicht ist es auch deswegen so witzig, dass ich mit so einem Denkjob aufgehört habe. Aber es war so, dass ich mir super gut gefallen hat. Ich war fast ein Jahr lang in der Fertigung oder fertigungsnah. Es hat mir da schon sehr gut gefallen, wie viele Dinge man gerade als Industriekauffrau, was dann wurde da voll bis heute noch, ich liebe diese Ausbildung, die war auch wunderbar toll mit einer eigenen Berufsschule. Also das heißt, es war alles super komprimiert, aber du konntest halt sofort alle praktischen Elemente mit der Theorie verbinden. Das hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen. Und danach war es halt so, dadurch, dass es noch nicht, außer in Baden-Württemberg, noch nirgendwo diese dualen Studien gab. Das war so, da fing bei uns im Ausbildungsjahr massiv die Diskussion an, weil nämlich unsere Klasse hatte, sagen wir mal, 25 ungefähr, ich glaube, 20 zum Studium gegangen sind. Das heißt, im Prinzip war diese Ausbildung für Siemens für die Katz, weil die wenigsten sind natürlich zurückgekommen. Und am Ende war es dann so, dass man natürlich damit auch eine gute Chance hatte, weil es waren dann Stellen zu besetzen. Es war kurz bevor diese erste große Frühpensionierungswelle anfing. Also das heißt auch ein bisschen ähnlich wie heute, vielleicht nicht so dramatisch, aber dadurch, dass ich jetzt dann da 21 war, aber die Studenten ja erst durch die Bundeswehr, vor allen Dingen die Männer, ja viel später kamen, hatte ich so 3, 4, 5 Jahre Vorsprung. Also bis die dann mit ihrem Studium fertig waren, war ich, glaube ich, fast dann bald schon in meiner ersten Führungsrolle. Also das heißt, du hattest dann auch viel mehr Möglichkeiten, weil du auch nicht so viel Konkurrenz hattest. Bin dann zu Siemens AG gewechselt, nach Köln in den Vertriebsbereich. Dort war ich dann nochmal in Düsseldorf und später in Aachen. Immer sehr nah an allem, was mit Telefonie zu tun hat für private Kunden, also nicht die große Technik, sondern das, was wir jetzt hier machen. Ne? Also gab es halt noch nicht übers Internet, da ging das noch über eigene Leitungen und ohne Bild. Also das Bild war die größte Herausforderung. Und und da ging es dann irgendwann von dort nach München, dann bin ich dann gewechselt und habe immer so, ja, sagen wir mal, prozessnahe Tätigkeiten gemacht mit kaufmännischem Background, aber immer schon auch ein bisschen mit Technologie, mehr im Einsatz beim Kunden. Also das heißt, so den Innendienst auch sehr stark in der Koordination zwischen den Technikern und den Vertrieblern. Das habe ich sehr genossen. Das war super gut für den Anfang, weil ich dadurch halt auch wirklich alles irgendwie gesehen hatte. Und bin dann in die Logistik gewechselt, eigentlich aus dem großen Grund, weil einer meiner ehemaligen Kollegen ziemlich hoch aufgestiegen ist und sagte, ich brauche mal hier ein bisschen mehr Know-how mit Leuten, die Kunden gesehen haben. Und war dann tatsächlich wirklich, glaube ich, die Einzige, die jemals Kunden live gesehen hatte, was ich sehr bedenklich fand für eine Logistikabteilung. Und da habe ich dann auch sehr viel, sage ich mal, Duftnoten, glaube ich, hinterlassen, zu sagen, hör zu, jetzt kommt jetzt gar nicht drauf an, was wir hier wollen, sondern wir sind für den Kunden da. Und da habe ich dann auch einige Projekte gemacht und bin dann in der Logistik auch sehr lange oder dann im Supply Chain Management sehr lange dann auch wirklich verblieben, weil das so eine Spielwiese war international. Wir haben Werk verlagert nach Brasilien, dann nach Griechenland, dann ist einige wieder geschlossen, also sind zwischendrin verkauft worden an Private Equity. Ich bin dann über Nacht Geschäftsführerin geworden, was ich nie sein wollte, und mitten in einem Restrukturierungsprojekt in Deutschland, in Ostdeutschland, und es war total chaotisch, aber ich glaube, ich habe in der Zeit auch gemerkt, dass je chaotischer und krisenaffiner es ist, umso mehr werde ich ruhig und entwickle ich meine Fähigkeiten, was ich vielleicht
kommst
sonst
nicht erfahren hätte.
Genau. Genau.
Ja, es gibt ja, weißt du, diese, vielleicht ist das eine schräge Analogie, aber es passiert irgendwo ein Unfall. Ja, und dann gibt es die Menschen, die, oh mein Gott, Schockstarre. Und dann gibt es welche, die werden ganz cool und greifen hin, also greifen, ja, helfen, handeln, agieren, aber mit einer gewissen Coolness. Manchmal ist es dann so im Nachhinein, dass dann so, oh Gott, was war das, ja? Also kennst du dieses Momentum auch, dass, wenn quasi die Belastung vorbei ist, dass du dann auf einmal erst dir gewiss wirst oder gewahr wirst, was für eine Herausforderung du da gerade gestemmt hast und also, wie anspruchsvoll das war.
Früher am Anfang und die ersten Herausforderungen auf jeden Fall. Also ich meine, nicht, dass mir das nicht schon immer als eigen war, dass ich sehr mutig bin und danach erst nachgedacht habe. Ich bin wieder vom Sternzeichen, also auf die, es kann ja nicht irgendwie interessant genug sein, erstmal zu stürmen. Aber natürlich, also ein paar Mal habe ich gedacht, so, boah, Mann, wenn du das vorher gewusst hättest oder so, ne, das war ganz schön herausfordernd oder ganz schön anders als erwartet oder so. Und natürlich bei den ersten Entscheidungen auch, sag ich mal, in diese gehobenen Executive-Führungspositionen zu gehen, das ging ja alles auch super schnell. Also im Verhältnis zu diesen fast 40 Jahren war das ja ein ganz kurzes Zeitfenster. Das ist ja immer so. Das denkt man ja vorher nicht. Man denkt ja, also viele denken ja, ich habe das alles geplant. Da ist nichts von geplant. Außer Bosch, würde ich mal sagen, das kann man noch ein bisschen planen und die Ausbildung. Also der Anfang und das Ende. Aber dazwischen sind so viele Dinge zufällig, glücklicherweise, mit gutem Netzwerk, an der richtigen Stelle gewesen zu sein, Interesse gehabt zu haben, vielleicht auch gut gewesen zu sein in Dingen. Also viele Menschen haben in mir Sachen gesehen, die hätte ich jetzt nie so beschrieben.
Also würdest du sagen, deine Karriere oder dein Karriereaufbau war eher auch opportunitätsgetrieben und weniger strategisch ausgerichtet?
Null strategisch nur opportunitätsgetrieben.
Ja, ist ja auch schön, wenn man das mal so ehrlich als Einschätzung zurückgemeldet bekommt. Und ja, sind wir ehrlich, also ich meine, wir bilden uns immer ein, dass wir so am großen Masterplan die Lebensläufe entwickeln können, auch die Geschicke der Unternehmen, um dann wirklich demütig zurückzugucken und zu sagen, naja, mal ganz ehrlich, also da gab es auch viele Opportunitäten, da gab es viele Gelegenheiten, Chancen, Risiken und es ist gut gegangen. Würdest du sagen, du bist, oder kommen wir auch gleich nochmal, ich bin noch ein bisschen so, du merkst es vielleicht auch, oder am Aufarbeiten deiner Station, würdest du sagen, es ist eher auch, weil der alles sehr techniknah war, die Technik, die dich in seinen Funktionen, also im Inneren interessiert hat, also willst du den Dingen auf den Grund gehen, oder ist es vielleicht auch so eine echte Hands-on-Mentalität? Das mag ja auch nicht ein Gegensatz sein, aber was überwiegt da vielleicht so, was
also in dir so schlummert? Beides. Das Interesse ist tatsächlich so, also ich würde mal sagen, jetzt nicht die Technologie in allen Facetten, aber die internetbasierte Technologie auf jeden Fall. Also ich kann mich ja noch gut erinnern, wie das Internet also anfing kommerzialisiert zu werden und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das was Großes ist. Ich hätte dir nie sagen können, warum, aber ich dachte mir, meine Güte, und gerade wenn du natürlich in der Telekommunikation bist, dann bist du ja mit Kommunikation auch vertraut und ich dachte mir so, Donnerwetter, damit musst du dich aber echt mal beschäftigen und ich würde auch gern verstehen wollen, wie das funktioniert. Also da wollte ich es auch wirklich wissen, hatte auch Glück, wir hatten einen super Chef damals, der mit uns auch, also die alle waren ja alle überrollt, ähnlich wie jetzt mit KI, es ist jetzt nicht vergleichbar, also es ist ein bisschen vergleichbar, aber na, jeder erzählt dir irgendwas und du hattest das Gefühl, drei Viertel weiß gar nicht, von was sie da eigentlich erzählen. Abgesehen davon, dass die meisten damals doch sehr viel älteren Chefs als ich gesagt haben, naja, ach, so ein Quatsch, das braucht doch kein Mensch. Ne? Also das was finde ich sowieso immer spannend, wenn so Leute behaupten, das wird eh nichts, dann macht mir noch umso neugieriger. und da wollte ich es wirklich wissen. Und in der Manager, also in den Management-Tätigkeiten später, war es oft hands-on. Also es war natürlich, da ich ja keine, also gerade wenn man jetzt an die Fujitsu-Zeit, das war ja, die schloss sich ja dann an das Private Equity geführte Leben, als ich dann auch noch die Entwicklung, also die Produktentwicklung, aber auch viele technische Fähigkeiten wie Qualitätsmanagement, aber auch Prüfungen und Dinge, wo du auch schon echt fundiertes Fachwissen brauchst, habe ich mir einfach angewöhnt, entweder das auch für das Team zu nutzen, dass ich nicht tief drin bin und damit konnte ich besser den Überblick behalten. Wenn es aber notwendig war, zum Beispiel den Produktfehler zu verstehen, habe ich die so lange gequält, bis ich gesagt habe, ihr müsst es mir halt so erklären, dass ich es verstehe. Ich bin ja jetzt nicht doof, aber wenn das nur hier dieses Fachwort hin und her geschubse ist,
bin also ich raus,
bringt ja. nichts. bringt ja nichts. Ich bin eure Chefin am Ende und wenn ich das jetzt hier nicht vertreten kann in Japan oder wo auch immer, dann haben wir halt einfach Pech. Und das war am Anfang natürlich, ist das erstmal für, also insbesondere für Männer und dann Ingenieure, und überlegt dir mal, wie viele Doktoren für mich gearbeitet haben. Und ne, das, also dann habe ich dann auch oft so, wenn es ein bisschen kritisch war, gesagt, fände ich jetzt auch irgendwie blöd, wenn ich so lange studiert hätte und Doktor werden müsste, jetzt für jemanden wie mich arbeiten. Nee. Also das meinen wir nicht so. Ich sage, doch, das meint ihr so. Ich verstehe das auch sogar, dass ihr das so seht. Ne? Aber es kommt halt nicht nur auf diese universitären Kriterien an, sondern es braucht halt für Führung und große Projekte oder große Organisationen braucht es halt ganz viele Dinge, die man in einem Studium eh nicht lernen würde. Ne? Und das ist aber für viele natürlich, gerade wenn du zurückblickst, wie verkopft unsere Gesellschaft geworden ist in dieser Zeit, dann ist das natürlich erstmal ein Widerspruch. Und ich glaube, dann haben wir irgendwann festgestellt, dass ich doch viele Talente besitze, die sehr nützlich sind für diejenigen, die die nicht haben, und umgekehrt. Und so hat sich oft dann eine gute Zusammenarbeit, also ich würde mal sagen, in fast allen Fällen eine gute Zusammenarbeit rausentwickelt.
Ich arbeite hier gerne bei Good Work mit den sogenannten Good Work Prinzipien und eins davon ist die gelungene Beziehungsgestaltung. Und das, was du beschreibst, zahlt ja genau darauf aus. Würdest du sagen, das ist eine echte Herausforderung, also gerade auch in einem tech-orientierten Umfeld Beziehungen zu gestalten? Ist es da vielleicht nochmal eine Extraschippe an empathischen Kompetenzen, die man braucht, an Feinfühligkeit, auch Perspektivwechsel, wie du das jetzt so humoresk beschrieben hast, das nimmt ja sofort die Schärfe raus. Ja, wenn du sagst, ich würde an eurer Stelle auch mir die Frage stellen, warum soll ich jetzt, also wie legitimiert die sich eigentlich, jetzt zu sagen, wo der Karren langgezogen werden soll?
Und das ist ja nur eine Perspektive. Du kannst ja davon ausgehen, dass 98% keine Erfahrung hatten, für eine Frau zu arbeiten. Also, wie ich ja auch. Also, ich hatte ja nur zum Schluss kurz eine Chefin für ein Jahr. Ansonsten habe ich ja auch immer nur für Männer gearbeitet. Also, jetzt kommen ja zwei Facetten dazu, mindestens zwei. Und dann noch jemand, der nicht eben aus diesem, in der Regel alle Unternehmen, also sowohl Fujitsu als auch Bosch, hat natürlich Menschen wie ich am Anfang bei Siemens, die 100.000 Jahre da waren, ne, und die Fuzianer waren oder Boscherner, also die Boschler waren und damit halt auch einfach eine andere Corporate Identity hatten als ich, ne? Also da kamen mehrere Facetten zusammen. Und ich glaube, was man einfach braucht, um solche Wechsel zu machen, ist, ja, auf der einen Seite natürlich ein gutes Selbstbewusstsein in der Form zu wissen, was kann ich und was kann ich nicht, ne? Und auch, sage ich mal, sich da nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. So war zum Beispiel, als ich dann von Unify, hieß es ja dann, zu Fujitsu gewechselt bin, dass mir irgendjemand gesagt hat, also es war zwei Begegnungen gleich zu Anfang. Der eine hat gemeint, ja, ob ich mir denn bewusst wäre, in welche große Fußstapfen ich da trete. Und habe gesagt, nee, ich kann ja meine eigenen machen. Also, ne, was soll ich denn die Fußstapfen nehmen? Das sind nicht meine. Und der Betriebsratsvorsitzende, der sagte, ja, Sie sind doch eh nur gekommen, um den Standort hier zu schließen. Dann habe ich gesagt, halten Sie das für notwendig? Wenn ja, wissen Sie ja, dass ich es kann. Also ich habe ja genügend gezeigt. Sie haben sich ja ganz bestimmt bei Ihren Gewerkschafts- und Betriebsratskollegen gut über mich erkundigt. Ja, dann reden wir jetzt halt, sollen wir jetzt gleich damit anfangen? Weißt du, dann musst du natürlich auch so eine Schlagfertigkeit haben, weil du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass du unendlich viel Zeit hast. Also natürlich ist es schön, wenn man viel Zeit sich nehmen kann, aber es ist schon wichtig, und ich, also insbesondere als Frau und mit meiner Vita, dass man ein paar Flöcke gleich zu Anfang einschlägt. Und das geht über die empathische, humoristische Seite meistens am besten.
Und an der Stelle möchte ich euch gerne unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Das ist die R&V. Ihr kennt alle vermutlich die R&V als Versicherungsunternehmen. Heute werfen wir einen Blick auf die R&V als Arbeitgeber, als potenziellen Arbeitgeber. Und wer weiß, vielleicht bist du ja auch gerade an der Stelle der beruflichen Neu- oder Umorientierung. Und dann könnte das hier spannend sein für dich. Also vielleicht ein paar Fakten zur R&V als Unternehmen, als Arbeitgeber. Sie haben 17.000 Mitarbeitende über ganz Deutschland verteilt. Der größte Teil sitzt davon allerdings in Wiesbaden. Dort ist der Hauptstandort. Was wichtig ist, das Unternehmen ist genossenschaftlich organisiert und dieses genossenschaftliche Prinzip, also das Denken in Gemeinschaft, das spürt man. Also man merkt das in jedem einzelnen Workshop, in jeder einzelnen Begegnung, dass dort ein ganz besonderer Geist herrscht. Und in Fakten ausgedrückt ist es auch so, dass das Unternehmen sehr viel für die Mitarbeitenden tut. Es gibt beispielsweise 14 Monatsgehälter, es gibt die Möglichkeit, flexibel sich seine Arbeitszeit einzuteilen und auch unterschiedliche hybride Arbeitsmodelle. Also auf der Faktenseite schon mal ganz viel, was für die R&V spricht. In puncto Arbeitskultur werdet ihr auch sehen, dass in dem Unternehmen Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion wirklich zentrale Bestandteile sind. Das heißt, die R&V fördert mit ihrem Handeln eine offene und vielfältige Belegschaft. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Schaut mal auf die Seite jobs.ruv.de. Vielleicht ist genau das Richtige für euch dabei. Ich würde mich für euch freuen. Ja, das glaube ich auch. Sonst ist der Rollladen unten. Und du hast da wirklich bold moves gemacht. Und wenn wir jetzt nochmal der guten Ordnung halber, also es gab die Station Siemens, es gab dann diese Station bei Private Equity, dann gab es die Station Fujitsu und dann zum Schluss halt Bosch. Was war für dich so eine Station, wo du sagst, da war es nicht in Summe, aber da war ich wirklich an einer ganz, ganz schwierigen Stelle. Da musste ich auch mal ganz schwierige Entscheidungen vertreten, nach außen kommunizieren. Nicht jeder hat vielleicht deine Vita so ganz genau auf dem Schirm, aber ich glaube, da gab es ja schon mindestens mal, ich denke, an so eine Situation, die dich auch als Mensch sehr gefordert hat.
Ja, also mehrere. Also natürlich diese letzten, also die zwei Stationen vor Fujitsu waren ja geprägt durch Restrukturierung. Also wir wurden an Private Equity verkauft, gerade zu Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise. Man vergisst es ja aufgrund der aktuellen Krise, dass das eine der einschneidendsten Krisen war, wo viele Unternehmen ins Wanken kamen und gerade so ein Verkauf, wo man dann viele Kosten reduzieren musste und wo es viele, viele Schwierigkeiten gab. Und dann ab dann ging es ja eigentlich nur darum, also Arbeitsplätze abzubauen, Kosten einzusparen und sonst was. Und natürlich, dann würde ich sagen, die schwierigsten Momente waren bei Fujitsu. Also es war auch bei Siemens oder bei Unify nicht einfach, aber durch diese Finanz- und Wirtschaftskrise hattest du ja ein paar externe Faktoren, die nochmal dazu und natürlich einen neuen Eigentümer. Und da bist du nicht so ganz derjenige oder diejenige, die jetzt hier den Boomern abgibt. Also natürlich habe ich das da genauso gemacht. Ich habe das Werk, was ich nach Brasilien 10 Jahre vorher verlagert hatte, musste ich dann schließen, in Griechenland auch, mit großen Herausforderungen. Aber vielleicht auch, weil ich in der Welt von Siemens natürlich groß geworden bin, kannte ich ja so viele Leute, da fühlte ich mich auch, also da fühlte ich mich
persönlich,
persönlich auch verbunden zu vielen. Mhm. Aber jetzt kommst du neu irgendwo hin, haftet dir schon mal dieses Image an, ne? Kommst von Private Equity und dann zu Japanern. Ich meine, es gibt kein größeres Spagat. Japaner, die ja ganz lange brauchen, bis sie überhaupt, also sehr, sehr hadern auch mit den ausländischen Aktivitäten. Ich hatte noch nie mit Asiaten vorher, also in der Form zusammengearbeitet. Also du musstest ja viele Dinge lernen. Und dann kamen die natürlich sehr schnell um die Ecke und sagten, naja, wir haben hier, ob ich mir das mal angucken könnte mit der ganzen Kostenverteilung. Und das war eine Katastrophe. Also das war natürlich für mich dann sehr, sehr viel leichter, weil ich ja aus so einer sehr getakteten, kapitalistisch profitablen Welt kam und konnte da natürlich mit einem ganz anderen Blick drauf gehen, was sicherlich der Grund war, warum jemand auch, der von außen geholt wurde. Und dann aber zu erkennen, dass wir zumindest erst den ersten Standort, also den Entwicklungsstandort damals in Paderborn schließen mussten und dann später dann aus verschiedensten Gründen den Augsburger Standort, das war ja irgendwie abzusehen. Aber da kann ich auch nur sagen, ja, am Anfang ist das noch leichter, weil man ja noch nicht dazugehört. Aber im 5. Jahr und die Augsburg-Geschichte, die war dann schon heavy. Wobei das immer schrecklich ist, wenn man gute Sozialpläne verhandelt, was jetzt in allen Fällen der Fall war, weil es ja große Unternehmen auch mit gutem Cash waren, die das auch investiert haben. Aber sich dann vor die Leute zu stellen und auch in vielen Einzelgesprächen, das ist schon hardcore. Also
war das deine Aufgabe, ganz persönlich, ja, sich auch hinzustellen? Wie viele Menschen waren betroffen, Vera?
Einmal fast 600 und dann 1800.
Wow. Wie hast du das geschafft? Wie bist du da stark geblieben oder bist du stark geblieben?
Also bei der ersten Thematik, da war es ganz offensichtlich, dass, also betriebswirtschaftlich, und ich bin ja natürlich an der Ecke Unternehmensvertreterin, ne? Und ich glaube, ich konnte immer gut mit Betriebsräten, weil ich ja eine gute Schule in Form meines Vaters hatte, der Betriebsratsvorsitzende war. Und ich wusste, dass Mitbestimmung im Betriebsrat und wichtig ist. Also das, ich fand das auch immer ein sehr gutes Regulativ. Aber sich dann davor die Menschen zu stellen, war da schwierig, weil auch, also es war betriebswirtschaftlich völlig richtig, das so zu machen. Da konnte ich komplett auch dahinter stehen. Vielleicht war die Erwartungshaltung dieser Menschen vor mir eine ganz andere. Da musst du natürlich da durch. Aber ich fand, das war ein fairer Sozialplan. Ne, das, natürlich ist das nicht schön, aber da konnte ich relativ gut mit der Unterstützung und meines wundervollen Pressesprechers aus der Zeit, der sehr viel, das, wo wir die ganze Kommunikation auch aufgebaut haben, intern, extern. Und du bist ja dann auch in der Politik, musst ja da mit denen sprechen, weil wenn da so ein ganzer Standort verschwindet, das ist ja immer noch was Größeres. Ganz anders war es dann 3 Jahre später in Augsburg. Und auch für mich so ein, ich glaube, ich habe das schon unbewusst, ohne dass ich mir das selbstbewusst habe, mit mir selbst verknüpft und zu sagen, je nachdem, wie das geht, weil das zog sich über 2 Jahre. Es gab zig verschiedene Vorschläge. Ich hätte bevorzugt andere Modelle. Also es wäre nie ohne Abbau gegangen, aber nicht in der radikalen Art und in der Form, wie sie das dann gemacht haben. Und ich musste das trotzdem, ich war ja die Zuständige erst für den Standort und dann aber auch vom Fachgebiet her war das ja mein gesamtes, fast überwiegend meine eigenen Leute, die dort betroffen waren. Und da haben wir dann eben auch vorher besprochen, wie was machen. Ich würde sagen, in der ersten Welle war es eher nüchtern, gerade raus, direkt und kurz und knapp, was gar nicht mein Ding ist normal. Beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, das geht hier nicht. Also das geht mir auch selbst viel zu nah. Und dann haben wir ausgemacht, ich mache es einfach so, wie ich bin. Also es ist mir, ich habe das dann sehr persönlich, mir ist auch die Stimme gebrochen, mir kamen auch Tränen, weil ich habe ja auf allen 3 Schichten gestanden, von morgens um 6 bis abends um 23 Uhr, um allen das persönlich auch zu sagen. Das war schon ein harter Tag.
Was hast du daraus mitgenommen, aus dieser ganz persönlichen Erfahrung?
Ich glaube, viel mehr Demut als die meisten anderen Menschen. Also zu sagen, es ist halt nicht alles irgendwie Gott gegeben. Und wenn man in guten und großen Strukturen steckt, wie viel Komfort die meisten Menschen eigentlich haben, ne? Wenn du dann also merkst, du verlierst deinen Arbeitsplatz, auch wenn es über eine Zeit lang nach vorne geht. Also ich bin da, glaube ich, ein viel demütigerer Mensch geworden. Ich habe auch gelernt, dass es ja zur Führung einfach auch sehr unbequeme und unangenehme Situationen gehören und dass man sich nicht auf die Sonnenscheinseite verlassen kann. Im Gegenteil, also meine Führungszeit war wenig Sonnenschein. Da waren sehr, sehr viele dunkle Wolken. Dass es dann darauf ankommt, die richtigen Leute zu haben, also erstmal in der Arbeit, also das heißt, ich habe ja viel mit meinem Managementteam vorher gemacht und die auch darauf vorbereitet, dass es ganz wichtig ist, menschlich zu bleiben, weil es einfach eine menschlich tragische Situation ist. Egal, was da fachlich nachher mit einer Arbeitsagentur oder einer Beschäftigungsgesellschaft oder sonst was kommt, im ersten Moment ziehst du den meisten Menschen den Boden unter den Füßen weg. Auch wenn es alle irgendwie geahnt haben, aber in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, war denen klar, jetzt ist das wirklich ernst. Und mir auch. Na, und da das Augsburg war und nicht so riesengroß, kannst du davon ausgehen, dass ganz, und wenn du es multiplizierst mit den Menschen, die das dann davon noch weiter betroffen sind, dass es sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ich habe auch, nicht, dass ich das nicht vorher schon wusste, aber gemerkt, wie wichtig meine Familie, mein Mann, meine Freunde sind, dass ich mich auch zurückziehen konnte in meine eigene Welt und das auch für mich nochmal selbst reflektieren, was heißt es jetzt für mich und dass es auch immer wichtig ist, seine eigenen Prinzipien, also ich nenne das dann rote Linien, vorher zu definieren und zu sagen, wann ist denn für mich eine Situation, wo ich vielleicht auch eine Entscheidung treffen muss, was ja dann auch passiert ist im Laufe dieses Prozesses, zu sagen, nee, also ich muss das vertreten, weil ich bin Unternehmensvertreter, aber ich muss es nicht unbedingt für gut befinden. Und dann heißt es auch, dann muss ich meine eigene Entscheidung für mich treffen und sagen, dann ist es jetzt vielleicht Zeit zu gehen, also das auch miteinander zu verknüpfen.
Ich finde, das gibt ja auch manchmal so ein bisschen eine Vermischung zwischen, was ist mein Verständnis von Professionalität, Ja, das ist das, was du beschreibst. Das inkludiert ja nicht, dass ich mit allen ethisch grenzwertigen Situationen d'accord gehen muss.
Ja.
Ja? Also genau. Im Sinne von, naja, das ist halt der Job. Ich bin genau. Ja trotzdem noch mir selbst gegenüber verantwortlich, ja, meinen ethischen Prinzipien. Beziehungsweise ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die sich auf lange Sicht nicht korrumpieren lassen.
Ja, das kann ich hundertprozentig bestätigen.
War das für dich ein Kompass bei deiner Entscheidung zu deiner letzten Station zu Bosch zu gehen, zu sagen, ob jetzt so bewusst oder auch nicht, aber diesen, ich sag's mal ruhig, ethischen Kompass nochmal rauszuholen?
Also der hat mir zumindest geholfen, sag ich mal. Ich hatte mich gar nicht so sehr jetzt damit, also es hat sich eigentlich in meiner Dilemma-Phase, wo ich jetzt eigentlich genau diesen Spagat, ne, also was ist professionell, administrativ der Funktion entsprechend zu tun und was macht das mit mir? Also wenn es jetzt meine Firma gewesen wäre und ich meine Prinzipien angesetzt hätte, was wäre dann bei rausgekommen? Ist ja manchmal ganz gut, ne? Also wir hatten den großen Luxus, als angestellte Geschäftsführerin nicht das volle Risiko zu tragen, aber man kann sich ja trotzdem damit beschäftigen, weil man meistens die gesamte Geschichte kennt. Bosch, muss ich sagen, war dann natürlich auf der einen Seite, also da hat mich wirklich gereizt, dieser Digital-Ansatz, diese strategische Geschichte. Tanja Rückert, meine damalige Chefin, die ich schon längere Zeit kannte. Und auch zu sagen, Bosch ist eigentlich stellt ja Werte sehr stark hoch. Ich war ein bisschen beunruhigt, dass es ein rein deutsches, also sehr, sehr deutschstämmiges, schwäbisches Unternehmen überwiegend ist. Da bin ich auch bis zum Ende nicht wirklich mit richtig klar gekommen. Aber die Technologie hat einen großen Element, aber und natürlich auch diese, ja, mal familiengeführtes Stiftungsunternehmen. Das war ja das einzige Mal in meiner ganzen Karriere, wo ich nicht für Kapital, also Private Equity war jetzt auch eine andere Form von Kapital. Eigentümerschaft, aber vorher waren es immer börsennotierte Unternehmen. Und das war schon auch nochmal wichtig zu sehen, dass es nochmal eine andere Form von Führung, Unternehmensführung gibt, die dann auch sich nochmal sehr stark unterscheidet. Und ich glaube, das war für die sehr viel anstrengender als für mich, weil ich natürlich aus dieser sehr getakteten und sehr effizienz- und produktivitätsgetriebenen Ecke kam. Und das hat, glaube ich, bei Bosch erstmal ein paar Leute ganz schön beängstigt.
Irritiert, ja.
Ja.
Naja, und wir gingen ja auch vielleicht ein gewisser Ruf voraus. Das wird ja dann auch oft mit der Person assoziiert und ob jetzt zu Recht oder nicht. Ich meine, ja, das war nun mal der Lauf der Dinge. Und also wenn ich so diese Station, deine Geschichte hier nochmal Revue passieren lasse in den Minuten, die du das geschildert hast, kann man ja sagen, das war schon... Dein Weg war schon gezeichnet von mächtigen, kraftvollen Bewegungen, die du gemacht hast, Entscheidungen, im Guten wie im Schlechten. Liegt ja auch nicht immer alles in den Gestaltungsfreiräumen des Einzelnen, das so oder so zu entscheiden. Und vor dem Hintergrund, es grinst ja auch immer noch sowas durch bei dir. Das hat auch historische Wurzeln, würde ich fast sagen, dass du ja weiter denkst als nur in Anführungszeichen das Unternehmen. Ja, du bist ein Mensch, darf man vielleicht sagen, der sich auch politisch schon immer sehr stark engagiert hat, für Themen des Gemeinwohls interessiert hat. Ich erwähne es nur mit einer kurzen Fußnote, weil wir wollen ja noch zu deiner jetzt aktuellen Geschichte kommen. Ihr hattet, dein Mann und du, Patenschaft für zwei syrische Flüchtlinge übernommen. Also das heißt, wo kommt das her, dieses Thema, dass du weiter denkst als die Grenzen der Organisation, für die du dich ohnehin schon so stark einbringst?
Also ich denke, es ist einmal meine Erziehung, natürlich meine Prägung, die immer gesagt hat, also ne, also gut katholisch erzogenes Mädchen heißt es auch, ne, also immer auch für andere da zu sein. Ne? Das ist ja... Also ich denke mal, meine Großeltern waren schon so, meine Eltern sind bis heute so, dass es immer darum geht, wenn jemand Hilfe braucht oder schwächer ist, dass der nicht übersehen oder die nicht übersehen wird. Also das gehört sich einfach so. Das ist schon mal, glaube ich, einfach so, wenn man so aufwächst. Ich war immer schon in der Jugendarbeit auch organisiert. Ich war Klassensprecherin. Also ich habe immer irgendwie auch schon Verantwortung, nicht nur für mich selbst übernommen, sondern immer hatte da auch keine Angst davor, das zu machen. Aber ich denke mal, über den Lauf der Zeit und auch diese schwierigen Projekte und auch dann die japanische Gesellschaft, die sehr viel mehr Wert auf die Gemeinschaft legt als auf das Individuum, erweitert sich ja dein eigener Blick. Und wie du schon gesagt hast, so dieser Wertekompass oder es spricht dich, Sachen sprechen dich mehr an und andere weniger. Also mich haben nie mein Haus, mein Auto, mein Boot und das Anscheffeln von Statussymbolen motiviert, sondern Menschen haben mich viel mehr interessiert. Und das nicht nur in der Arbeit, sondern auch außerhalb der Arbeit. Und nochmal auch eine Kalibrierung zu haben, vielleicht auch wegen meiner Herkunft, zu sagen, was ist jetzt wirklich wichtig und wie gut geht's mir tatsächlich, haben zum Beispiel Ahmed und Mohammed, die beiden syrischen Brüder, die bis heute sehr großen Einfluss auf mein, also ich umgekehrt auch, insbesondere auf den Jüngeren habe. Was kommt dadurch nochmal für eine Sicht auf dein Leben, die plötzlich sagt, meine, was, also alles, über was du jammerst, ist ja relativ easy. Und was bewegt so zwei Jungs, ne, also, und auch deren Eltern, die haben gehen lassen, dann diesen Fußweg oder diesen ganzen Weg hierher zu gehen. Ne, und dann plötzlich denkst du dir, nimm dich mal selbst nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist das, was mir, ich war immer lieber Teamplayer, als dass es nur um mich ging. Ich kann natürlich da gut mich auch positionieren und Macht hat mir keine Angst gemacht. Aber ich finde, das ist immer nur geliehen und es ist immer temporär. Am Ende kommt es immer auf das an, was sich als ganzheitlichen Menschen ausmacht. Und in meiner jetzigen Situation habe ich ja viel mehr Zeit, auch darüber nachzudenken und zu sagen, ja, wie trete ich eigentlich aus dem Leben? Ne? Und mit welchen, was habe ich eigentlich bisher gemacht und was möchte ich gerne noch machen und was reizt mich? Und da ist es immer, sind es immer andere Menschen und es sind auch immer diejenigen, die mehr Unterstützung brauchen, ob auf einem hohen Niveau oder auf einem niedrigen Niveau. Das ist das, was, glaube ich, so ja in meinem Herzen wichtig ist. Und dazu kam dann eben mein Mann Thomas, der ja sehr lange bei der Bundeswehr war, der auch sehr viel gesehen hat. Und gerade in dem Flüchtlingsthema haben wir so auch gesagt, ne, es ist auch immer wichtig, ein bisschen wieder oder zu versuchen, gute Dinge zurückzugeben, weil dann kriegst du doppelt zu, kriegst du, also es ist ein Geben und Nehmen, das ist so Yin und Yang. Es ist eine Balance. Mein glaube ich, mein Leben funktioniert nur, wenn ich in guter Balance bin. In gutem Einvernehmen mit mir selbst.
Und es gibt ja diesen schönen Spruch, I scratch your back and somebody else will scratch my back. Also der Gedanke, dass es nicht immer dieses Tit for Tat mit einer Person ist, sondern ich gebe etwas in ein System rein und es wird aus dem System, wo auch immer her, wieder zurückkommen. Und den Gedanken finde ich total schön, weil sonst sind wir ja in so was ganz Transaktionalem und das ist ja nicht unbedingt humanitär. Ja, sondern jetzt hast du die zwei syrischen Flüchtlinge, ich weiß nicht, haben die auch wirklich, die beiden Brüder, bei euch gelebt oder ja, was heißt der konkret Jüngere, Patenschaft?
Ja. Also der Jüngere war, mein Mann war der Vormund von ihm, der war ja 12, als er kam und das heißt also ein paar Jahre bis zur Volljährigkeit und er hat sowohl mit seinem Bruder zusammengelebt als auch bei uns, also es ging so hin und her und jetzt ist er gerade im dritten Ausbildungsjahr und wird 21 in ein paar Tagen und wir treffen uns jetzt, das ist mein größtes Abenteuer zu Beginn gleich des Jahres im also die mit seinem Vater in Dubai. Also die beiden Jungs haben seit diesem Jahr die deutsche Staatsangehörigkeit und das ist auch wieder so ein Moment, Jule, wo ich so viel nachdenke, wie wird das wohl sein und auch mit ihm natürlich viele Gespräche, weil er natürlich eine viel größere Kartoffel geworden ist, als er sich das jemals hat vorgestellt, als syrischer Mann, also jetzt deutscher Mann mit syrischen Wurzeln und da gibt es eine große Verbindung. Es ist also ein großes Glück in meinem Leben, weil keine eigenen Kinder zu haben, diese Jungs und insbesondere den Jüngeren kennengelernt zu haben und auch denen unterstützen zu können.
Macht dich das auch ein bisschen stolz?
Ich bin stolz, ist nicht so eine Sache, die, es macht mich sehr zufrieden und sehr glücklich. Und ich merke auch, wie viel dazu zurückkommt und dass wir so eine schöne, dass wir so viel, sag mal, dass es ja gar nicht so viel ist, was du brauchst. Du musst einfach nur auch die Selbstachtung und den Selbstwert der Jungs steigern und auch zu sagen, ne, in diesem großen System und diesen großen Veränderungen auch zu sagen, hier, du bist so, wie du bist, gut. Und warum bist du das? Und das ist ja das große Thema und gerade bei muslimischen Männern und auch alles, was da so ist, ist ja der ganze, ne, aber es kam, glaube ich, so ganz stark auch nahe, dass ich so eine Erfüllung, auch Enttäuschung natürlich, also in dem Ganzen erleben konnte, die nichts mit meiner Arbeit zu tun haben, sondern wo auch meine Stärken mit Menschen einfach gut umgehen zu können und auch Menschen irgendwie zuhören zu können, aber auch unterstützen können, dass das irgendwie so eine, ja, da so eine schöne Heimat gefunden hat bei den Jungs, bis hin zur Staatsbürgerschaft, dass sie hier ein gutes sich gut einfügen konnten und jetzt diese ja, diese, nochmal dieses, nach 8 Jahren seinen eigenen Vater zu sehen und der Vater seine Söhne, die der Kleine ja ein kleiner Junge war und jetzt ein großer Mann ist, deutlich größer als sein Vater, und das wird spannend werden. So. Ich bin sehr gespannt, was mir das wieder neuen Erkenntnissen bringt.
Auf jeden Fall bestimmt ein sehr bewegender Moment.
Ja.
Die Aufgaben werden größer, liebe Vera, und du hast dich vor einem guten Jahr, wie man ja auch aus der Presse entnehmen konnte, jetzt einer ganz besonderen Aufgabe zugewandt. Das heißt, du hast das Buch der Businesswelt, ich sag mal, für eine Zeit bewusst erstmal zugeklappt. Vielleicht auch das Thema des Angestellten-Daseins, das weiß ich nicht, aber ich hört sich so an, final. Das ist final zugeklappt.
Das ist final, genau.
The story is told. Aber da kommen ja noch neue Sachen. Und jetzt aktuell, seit einem guten Jahr, kümmerst du dich um wen, um was?
Naja, begonnen hat das Ganze ja schon davor, dass wir zunehmend schon mal aus der Ferne unterstützt haben und dann gemerkt haben, dass sowohl mein Schwiegervater kränker wurde, also nicht, dass es schon nicht seit Jahren so war, dass er mit Krebs eben gelebt hat, aber immer eigentlich ganz gut, und im letzten Jahr hat sich die Situation verschärft. Die 2 Jahre waren dadurch geprägt, dass meine Schwiegermutter nur zum zweiten Mal Krebs bekam und wir dann eben wussten, also na, da, das wird jetzt irgendwie nicht mehr sehr viel leichter, erstmal überhaupt zu sagen, wie geht das überhaupt weiter. Also das heißt, wir haben dann als allererstes nach unserem Umzug, oder ich, nachdem ich auch dann so mitten im Beenden war, dann haben wir gemeinsam mit unseren Geschwistern dann mit den Geschwistern meines Mannes, um präzise zu sein, dann den meinen Schwiegervater begleitet, bis er dann verstorben ist im Oktober letzten Jahres. Das ist auch eine sehr einschneidende Erfahrung. Und da war ich natürlich noch mit Kopf mitten im Umziehen und sonst 1000 andere Sachen organisieren, und ja, und dann eben dadurch den Umzug in die Eifel, womit wir jetzt in dem Ort sind, wo meine Schwiegermutter jetzt eben lebt. Das war dann die Person, die natürlich sehr viel Unterstützung brauchte im Verarbeiten, und dann aber auch meine Eltern, die 90 Kilometer von hier entfernt leben, als Paar noch in ihrem Haus, Gott sei Dank. Meine Mutter war dann kurzzeitig im Krankenhaus, wo wir nicht wussten, was war mein Vater. Das wissen wir nicht, wie das mit seiner Erkrankung weitergeht. Also das heißt, um 3 Elternteile jetzt ganz konkret, und aus der Ferne immer noch um Ahmed, der auch immer noch Unterstützung braucht. Da hat sich das jetzt rumgedreht, der ist jetzt in der Ferne.
Ja, also dieses Chief Caring Officer, das ist zwar humoresk gewesen, aber es ist ja tatsächlich auch eine ganz gute Beschreibung dessen, was du gerade tust. Also um es mal ganz buchstäblich zu machen, du hast also dein Kapitel, dein Management-Dasein in der Organisationswelt beendet, hast also diese Entscheidung getroffen. Du hattest es ja jetzt auch schon mal so ein bisschen einflechten lassen, dass du das auch von langer Hand geplant hast. Wie ist so diese Entscheidung in dir, in euch gereift? Weil du sagst, es sind ja deine Schwiegereltern, also sprich, dein Mann ist auch logischerweise mitgemeint und ist auch mit im Boot. Wie hat sich das angebahnt? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, einen Moment, wo ihr das Gefühl hattet, ich glaube, mit so ein bisschen am Wochenende besuchen, das reicht nicht, wir müssen hier, oder wir wollen auch anders unterstützen?
Also dass wir wieder zurück wollten nach Rheinland-Pfalz, also ich noch vielleicht noch damals noch sehr viel mehr als mein Mann, war klar. Also für mich war klar, ich war sehr, sehr lange Zeit in Bayern, wahrscheinlich am längsten von meiner ganzen Zeit, wo ich da mal gelebt habe, und ich mag Rheinland-Pfalz. Ich bin Rheinland-Pfälzerin und habe ja in 2 Teilen, jetzt im 3. Teil lebe ich jetzt, und ich mag dieses Bundesland. Es ist einfach, ich merke das jetzt auch. Jahrzehntelang keine Gedanken gemacht, aber deine Wurzeln sind deine Wurzeln, ne, irgendwoher. Und meine Mutter kommt ja noch aus der Eifel, also ich bin auch noch halbe Eifler, mit halbem Eifler Blut sowieso versorgt. Und dann war es eben so, dass dass die Krankheit meiner Schwiegermutter, also als es ihr dann so schlecht ging und wir gemerkt haben, das war schon mal so der erste Warnschuss, wo wir gesagt haben, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Und dann kam natürlich Corona und die Pandemie, was gar nicht geplant, also niemand geplant hatte, und wo du dann merkst, meine Güte, wenn die dann wenn du dann auch nicht mehr irgendwie hin kannst, und das hat schon einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt auf alle. Und dann starb eben die Schwester und der Bruder meines Vaters innerhalb von 24 Stunden an Corona im Dezember 2020, also jetzt genau vor 3 Jahren. Also das war natürlich, da wurde der Boden unter den Füßen meines Vaters weggezogen und auch meiner Mutter, weil die hatten alle immer ein sehr enges Verhältnis als Geschwister, hatten sich auch sehr lange. Und das in so einem surrealen Endzeit-Szenario. Es gab noch keinen Impfstoff und gar nichts. Das war irgendwie ja vielleicht auch wieder so eine Krise, wo ich dann funktioniere, ne? Und wo mir jetzt nicht irgendwie, um Gottes Willen, was, also dann haben wir eben gegen alle Regeln verstoßen und gesagt, wir fahren da jetzt hin und gucken uns das jetzt erstmal an, holen sie auch zu uns. Und war auf dieser Rückfahrt Weihnachten vor 3 Jahren haben wir dann gesagt, okay, jetzt ist wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen. Wir müssen jetzt gucken, ob es jetzt nicht der Moment ist, wo wir den Umzug anfangen zu planen. Also auch dann Bayern zu verlassen und hierher zu kommen. Und das war so der, ich würde mal sagen, der Startschuss dann für alles, was dann danach
die Dynamik,
war.
Ja.
Die Entscheidung, nicht mehr zu arbeiten, war dann eigentlich aber erst ein halbes Jahr später. Also kam in diesem Prozess.
Weil ich versuche mich einfach nochmal in deine Rolle zu versetzen. Du sitzt da in diesem, ich sag das jetzt einfach mal so platt, in diesem Chefsessel, bist wirklich gefragt, mit allen deinen Fähigkeiten, deinen Kompetenzen große Entscheidungen zu treffen, wirklich auch viel Wirk- und Gestaltungsmacht ausgestattet, im Guten wie im Schlechten, und so wirklich noch auf der Highspeed-Strecke auf dem Nürburgring der Businesswelt, und dann triffst du die Entscheidung, es eben nicht wegzudelegieren, es eben nicht zu managen und zu organisieren, sondern selbst zu tun. Mhm. Das ist ja schon erstmal eine ungewöhnliche Entscheidung, weil ich sehe ja mich eingeschlossen, auch viele Menschen, die mit diesen Aufgaben, also ja, ab einem gewissen Alter sind das nun mal die Herausforderungen, denen wir begegnen, dass wir Menschen, dass wir Eltern haben, um die wir uns in zunehmendem Maße kümmern müssen. Und die Bewegung ist ja fast immer so, dass man versucht, es zu organisieren. Ne? Und natürlich gibt es auch viele, die selbst pflegen, nur aus deiner Position raus, gab es diese Überlegung auch, das vielleicht in andere Hände zu geben? Oder was war so für dich der Punkt, dass du sagtest, ich möchte das gerne selbst tun? Oder wir möchten das gerne selbst tun?
Naja gut, Thomas war ja vorher schon, also mein Mann war ja vorher schon selbstständig und hatte schon, sagen wir mal, viel mehr Freiraum. Also ich glaube, das ist eine Entscheidung. Die Pandemie oder der Lockdown hat natürlich mein Leben schon mal ziemlich abgebremst, ne? Also es war ja nicht mehr aus der super Highspeed-Nordschleife hier in einem Nürburgring, sondern es war ja schon mal so eher die eine der Geraden, ne? Also wo ich das Reisen reduziert hatte und so. Und da ist es tatsächlich so ein Prozess, glaube ich, auch nochmal die Bedrohung eines Viruses, was mir jetzt nicht so vielleicht so überraschend für mich kam, weil ich in Asien ja sehr viel schon darüber immer erfahren hatte. Und es gab ja Vorläufer, die eher regional geblieben waren. Aber so diese Besorgnis, dass sowas passieren könnte, war jetzt nicht für mich nicht wirklich
nicht
überraschend.
Neu.
Nee. Also das, aber die Ausprägung, das dann selbst zu erleben, hat ja niemand von uns vorher gehabt. Und vielleicht hat das auch geholfen, nochmal zu relativieren und zu sagen, ne, wie belastbar sind denn jetzt auch die Eltern? Und ich glaube, das war dann eigentlich eine Entscheidung dafür, also weil eben genau dieses Leben ja sehr bewegt, sehr interessant war. Und was du zu Anfang gesagt hast, wenn die Party am schönsten ist, sollte man sie verlassen. Und ich wollte auch selbst entscheiden. Also ich wollte nicht irgendwann wegrationalisiert werden oder zu sagen, sie klebt an ihrem Sessel und geht da nicht raus. Also nicht, dass nicht alle, auch viele gewollt hätten, dass ich bleibe. Es waren auch bestimmt einige froh, dass ich gegangen bin. Aber aber das hat mich nicht so motiviert. Ich glaube, das war einfach alles gut, so wie es war. Also ich habe ja so vieles erlebt. Was sollte da noch kommen? Also ich wollte nicht jetzt irgendwie da nochmal die geplante Karriere bei Bosch machen. Das war nicht das. Es ging mir sehr viel mehr um diese inhaltliche Arbeit und dieses mich selbst nochmal zu testen, ob ich auch was anderes kann als das, was ich da die Jahre davor gemacht habe. Und dann hat es vielleicht auch dadurch so ein bisschen die Bedeutung verloren, weil plötzlich die Einschläge bei unseren Eltern so massiv waren. Also die waren dann nicht mehr irgendwie nur so eben mal zu lösen, sondern die haben die ja massiv aus dem Gleichgewicht gebracht. Und was ist wichtiger als deine Familie in so einem Moment zu sagen, die braucht dich jetzt, obwohl es niemand von denen gesagt hätte. Und ich glaube, die meisten hätten auch nicht gedacht, dass wir das wirklich machen. Also sie waren eher überrascht. Mhm. Aber ich glaube, dass du dann auch ob dieser Funktion oftmals anders eingeschätzt, also ich glaube, ich werde ganz oft anders eingeschätzt, weil ich diese funktionale Karriere hatte. Menschlich gesehen fand ich das einen ganz logischen nächsten Schritt. In vielleicht in der drastischen Ausführung, aber es war ja natürlich auch es war ja für mich ja auch ein guter Abschluss eines Kapitels, den auch in Bayern zu lassen, ne? Also und ihn nicht mitzunehmen in die Eifel, sondern das war das Ende dieses dieses Lebens in einer ganz anderen Geschwindigkeit, in einer ganz anderen Dimension. Und gleichzeitig aber auch hier dann, das habe ich halt auch vorher schon gemerkt, bei einem Menschen, der Alzheimer-Demenz hat oder wenn Menschen über 80 älter werden, die haben, sind ja nicht mehr schnell, die sind ja Turboschnecken. Also du musst ja auf ein Tempo runter, was mit meinem mit meiner Geschwindigkeit null zu vereinbaren gewesen wäre. Das, also, das habe ich ja auch lernen müssen, ne? Zu sagen, so ein Tag wie heute, da ist egal, was drumherum ist. Ich fokussiere mich nur auf das, was gerade an dem Tag passiert. Hab dann das Gefühl, das war okay für alle und bin dann wieder weg und bin dann wieder in meiner Welt. Und hat mir ja auch neue Einblicke für mich gebracht und auch ein anderes Tempo und eine andere Qualität des Lebens. Eine gesundheitliche Verbesserung, also nicht mehr diesen Stress. Ich meine, ich werde jetzt Anfang des nächsten Jahres 59 und habe über 40 Jahre gearbeitet. Also das ist schon auch was, wo auch, sage ich mal, jeder seinen Tribut irgendwie zollt. Und ich möchte schon noch gerne ein paar Jahre sehr gesund bleiben. Und das dient hier, die Sache, die ich jetzt hier mache, hilft auf jeden Fall besser dabei, als jetzt nochmal was, einen C-Level-Job zu machen oder so, oder durch die Weltgeschichte zu reisen.
Es ist eine Belastung auf ganz anderen Ebenen und ich kann das total gut nachvollziehen, weil meine Mutter war auch dementkrank und ich habe diese unterschiedlichen, du hast eben das schöne Wort Tempi verwandt, sehr, sehr hart erlebt. Also so aus dem vollen Gewühl und aus der Turbodynamik noch damals in meinem Angestellten-Dasein dann hin zu einem wirklich extrem ausgebremst sein. Ja, es ist so ein bisschen wie mit kleinen Kindern, die einen ja auch wirklich strukturell auströdeln können, weil man es ganz besonders eilig hat, ja? Weil genau. Dinge da einfach so langsam sind, wie sie eben sind. Und das müssen wir dann auch demütig anerkennen, dass wir das eben auch nicht alles einfach nur managen können. Ja? Nee. Dass wir da auch gewissen, ich mag das Wort ja, Steuerungsillusionen unterliegen und denken, wir können Dinge da am Dashboard gestalten und
vielleicht auch noch eine Ergänzung. Du hast es ja eben schon mal gesagt, so ich denke vielleicht größer, ne? Es hat mir auch nochmal einen Blick gegeben auf mein eigenes Leben. Wie will ich denn selbst alt werden? Und auch das nicht irgendwie wegzuschieben, sondern sich auch nochmal ganz bewusst, vielleicht anders als die meisten meiner Altersgenossen in den Jobs, einfach zu denken, das hört irgendwie nie auf, sondern zu sagen, na, das gibt so, die nächsten 10 Jahre sind halt ganz anders als die letzten 10 und die 10 davor. Und wie will ich die denn gestalten und was kann ich denn auch mit dem bis jetzt Gelernten, Erreichten, Gemachten anfangen, um das vielleicht zu anderen Zwecken wieder einzusetzen? Auch das ist ja ein schöner Luxus, also den man, also ich finde überhaupt, diese Zeit zu haben, zu denken, zu reflektieren, das hatte ich, glaube ich, in meinem Leben nie so intensiv wie die letzten 1,5 Jahre, ja.
Es gibt ja verschiedene Dimensionen. Wir kamen ja heute schon mal an den Begriff Macht vorbei. Und es gibt ja, wir assoziieren das ja gerne so mit der rein formalen oder formellen Macht. Und ich würde sagen, vor allen Dingen wir Deutschen haben da ja auch so ein bisschen ein Problem, uns damit zu assoziieren. Das ist ja nicht immer so gerade auf Vogue. Und Macht hat ja mehrere Layer oder Facetten. Und es gibt ja auch die sogenannte Sinn- und Gestaltungsmacht. Ja, und wenn wir das unter dem Blickwinkel betrachten, dann wirst du ja wahrscheinlich jetzt auch an einen Punkt kommen, wo du sagst, ich bin auch jetzt sehr mächtig. Also mächtig im Sinne von, du kannst, es ist sehr sinnhaft, was du tust, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, und ich bin ja eigenbestimmt. Und das
genau,
ist ja,
und Gestaltungsmacht auch noch.
Also, genau, und nicht mehr fremdbestimmt. Genau. Und was gibt es eigentlich Schöneres? Und warum ist die Sehnsucht so groß daran, sich daran abzuarbeiten, dass man so Macht hat und natürlich auch Einfluss und Bedeutung oder was weiß ich. Und der Preis umgekehrt ist ja, wird ja nie genannt. Ne? Also der ist ja auch oft im Verborgenen.
Das Ticket also, ist hoch.
Und der Preis ist verdammt hoch. Und ich meine, ich habe das ja gesehen bei einer Schlaf- oder auch selbst erlebt mit großem Schlafmangel, den Jetlags, den Symptomen, die du wegdrückst, weil du sagst, nee, das geht jetzt nicht oder so. Und der Preis, finde ich, wird eher höher und ja, vielleicht ist das eine Form von Macht, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber gefällt mir schön gut die Analogie.
Was entdeckst du neu an dir jetzt in dieser Phase?
Ja, dass mir Langsamkeit, die mir mein Leben lang gefehlt hat oder die mir auch gefehlt hat, die ich eigentlich nie wirklich genutzt habe, dass in dieser Langsamkeit und in dieser Besinnlichkeit und in dieser Tiefe der des Denkens und nicht des Machens so viel Potenzial liegt und ich so viel mehr über mich erfahren kann als in anderen Phasen, weil ich vielleicht auch bewusst mich aushalten muss. Ist ja nicht mehr viel Ablenkung da. Also die ich mir nicht selbst suche, die ist ansonsten, ne, ist es ja auch ein sehr, sehr erstmal ein sehr eingegrenzter Rahmen oder begrenzter Rahmen. Und ich lerne halt auch, dass dieses Angestelltenleben mir null fehlt. Also ich glaube, dass dieser Selbstständigkeit jetzt eben mit der Guiding for Future und seinem nächsten Abenteuer, wo wir sagen, wir wollen Beratung und Coaching gut verbinden, insbesondere für Führungskräfte in der Veränderung, aber auch in diesen menschlichen, in diesen resilienten Zeiten, in der Zeit, wo Resilienz gebraucht wird, wo viel Krise ist, da irgendwie auch andere zu unterstützen, dass man das besser übersteht. Und ich merke auch so in dieser Zeit jetzt mit dem Abstand, dass so viele sich da nicht eingestehen, dass es oftmals wichtiger ist, für sich selbst diese Gedanken auch zu starten und die auch auszutauschen und natürlich meine zahlreichen Leidenschaften wie Technologie, Frauen unterstützen, mit Gründerinnen zu arbeiten, aber auch natürlich nicht den Kontakt zur Wirtschaft und zur Technologie vollständig zu verlieren, aber so auch zu gucken und so Dinge zu tun. Ich hatte, glaube ich, nie die Zeit, vielleicht auch nicht richtig den Mut, Sachen mal zu machen, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe dieses Jahr so viele Dinge gemacht, die ich noch nie gemacht habe und für die ich mir nie Zeit genommen hätte, auch das irgendwie rauszufinden. Ne? Also ich bin im Moment Gastdozentin an der Fachhochschule in Dresden bei einem Masterstudiengang für Gamer und Virtual Reality, super techies.
Cool.
Und unterrichte das Fach HR und New Work.
Ja, cool.
Und ich habe noch nie unterrichtet. Ich war ja noch nie selbst in so einer Situation. Und plötzlich merke ich da ganz neue Impulse. Ich habe ein Erasmus-Studierendenprogramm begleitet in Rotterdam mit meiner Expertise zur Nachhaltigkeit unserer Kreislaufwirtschaft, also sehr Supply Chain und Logistik nah. Ja, das sind einfach so tolle Sachen, die ich irgendwie finde, das zeigt ja auch so, wie viel mehr noch drin ist. Und auch da wieder der Kontakt, insbesondere Kontakt zu jungen Leuten, das möchte ich eher intensivieren als weniger haben. Mit den Ollen hatte ich lange genug zu tun oder mit meinen Gleichaltrigen.
Womit überraschst du dein Umfeld? Also was entdeckt dein Umfeld? Was kriegst du so an Feedback zurück? Weil die erleben dich ja jetzt vielleicht auch nochmal in einer ganz neuen Rolle oder ja, vorher bist du vielleicht nur auf Besuch mal da gewesen und jetzt gestaltest du da das Privatleben auch mit deiner Eltern und so weiter. Mhm. Was kriegst du da an Rückkopplung?
Ich glaube, die waren ganz lange sehr skeptisch, ob ich das aushalte. Und ich glaube, so jetzt stellt sich die Frage dann nicht mehr so, aber das, ja, da die ja nicht so hundertprozentig wissen, was ich genau gemacht habe, aber ich glaube, dass ich das wirklich aushalten kann oder nicht bedauere. Das ist auch das, was das nicht familiäre Umfeld so, also was vermisst du da nichts? Bedauerst du das nicht? Nee, ist nicht so. Also ich bin da selbst am wenigsten drüber überrascht, weil ich glaube, ich mir einfach vorher genügend Gedanken mache und ich bin ja nicht so eine totale Hasardeurin, sondern ich mache mir ja schon Gedanken darüber. Aber nee, ich kann dann auch gut abschließen. Ich glaube, das überrascht vielleicht viele, dass ich was ich eben schon mal gesagt habe, dass ich vielleicht nach außen anders wirke, aber dass ich dann aus anderen Dingen mir so eine Zufriedenheit geben kann, dass ich das, was äußerlich ist, nicht vermisse, sondern ich mich viel mehr auf das Innere konzentrieren kann. Was ich selbst vielleicht über mich auch selbst rausfinde gerade, aber dass das vielleicht irgendwie so trotzdem einen zufriedenen Menschen aus mir, vielleicht einen viel zufriedeneren Menschen als vorher aus mir macht.
Ich könnte jetzt dir noch 100 Millionen Fragen stellen und ich nehme mal noch eine vielleicht, weil jetzt würde ich dich gerne noch mal ein bisschen da nutzen, deinen Blick von außen auf das zu werfen, was gerade so in der Arbeitswelt passiert. Befremdet dich das? Oder ja. Was befremdet dich besonders?
Also nicht, dass es mich nicht schon vorher schockiert hätte. Es befremdet mich, dass ich in einem Wirtschaftskontext nicht über Dinge nachdenke früh genug, die passieren werden, wie zum Beispiel das Thema demografischer Wandel. Dass ich mich nicht damit auseinandersetze, volkswirtschaftlich, aber auch betriebswirtschaftlich, was ist denn die Ressourcenthematik? Es geht wieder so vieles um Technologie, das ist auch wichtig, aber was wird denn meine Menschen die für ein Unternehmen arbeiten, begeistern, dort zu bleiben, sich auch damit so auseinanderzusetzen, sondern dass wir so kopfgesteuert, technokratisch weitermachen und so Angst haben, so diese Flucht zurück. Alle müssen jetzt wieder ins Büro kommen. Ich meine nicht, dass ich das nicht erwartet hätte. Ich war schon ganz überrascht, dass es so lange gedauert hat. Aber so diese vermeintliche, ich brauche Kontrolle physisch, dass es nicht mehr darum geht, sondern dass einfach die Qualitäten in Führung und in Veränderung so viel mehr herausgestellt gehören, dass ich so viel mehr eigentlich im Großen und Ganzen denke. Ich meine jetzt mal gerade, guck mal, heute ist dieser Klimagipfel zu Ende gegangen, dieser COP in Dubai, und wie schwer das doch fällt, das Offensichtliche zu akzeptieren und darauf zu reagieren, oder die Haushaltsberatung, ne, und dann so sich so mit so Buzzwords um die Ohren zu hacken, statt einfach zu sagen, auch Arbeit und die Veränderung in der Arbeit und damit auch in der Gesellschaft, die einhergehen kann mit so vielen Dingen. Und warum ich nicht eine Verkettung mache von Problemlösungen und immer meine, ich muss alles irgendwie einzeln. Und dann natürlich aus meiner Perspektive, das war aber schon in meiner Arbeitswelt so, Jule, dass ich Dinge vielleicht viel früher kommen sehe und denke, darauf gehört es sich einfach nach guter Kaufmannsart, sich auch gut darauf vorzubereiten und auch für seine Menschen perspektivisch zu denken, gut zu kommunizieren. Na, und dass das so schwer fällt und dass es so, so, so schwierig ist, hätte ich mir nicht gewünscht. Also wie gesagt, ich bin nicht wirklich überrascht, aber das, was ich höre, und ich habe ja noch viele Freunde, die in Konzernen arbeiten, ist nicht gut. Es macht mir nicht sehr viel Hoffnung, nee.
Ja. Ich erlebe gerade, ich weiß nicht, wie du das siehst, ohne da jetzt das Thema ganz groß aufzumachen wollen, nur mal als Beispiel. Wir sind ja vielleicht bei 1% der Digitalisierung gefühlt angekommen, die wir nötig hätten, um die Dinge, um die Rädchen, die du so gerne ineinander greifen siehst, dass die auch wirklich ineinander greifen. Und ein Stück weit hat man ja das Gefühl, dass KI das Thema Digitalisierung fast abgelöst hat, ja, auch wenn die miteinander zusammenhängen, so dass ich so ein Stück weit an dem Punkt vorbeigekommen bin, dass ich dachte, solange so neue Technologien oder noch so was sehr Spielerisches in sich tragen und noch gefühlt ganz weit weg sind, dann schaut man sich das ganz gerne mal an und dann sind das so Salonthemen, mit denen man sich irgendwie beschäftigt. Aber wenn es wirklich in die ganz schnöde Hands-on-Umsetzung geht, wo man sagt, jetzt müssen wir die Dinge wirklich auf die Schiene bringen, dann wird's schwierig. Ja, dann wird's schwierig und Veränderung. Also war mal so ein Gedanke eben, dass ich dachte.
Teile ich. Und ich denke mal, also auch meine Generation, das werfe ich mir selbst und meiner Generation sehr vor, hat sehr stark an der Verkomplexierung beigetragen. Aus vielleicht Motiven, die mit unserem eigenen Beginn des Arbeitslebens zusammenhängen. Aber der ist nicht mehr heute so. Heute ist genau das Gegenteil wie zu meiner Zeit. Heute habe ich 2000 Stellen auf einen Bewerber und ich hatte 2000 Bewerber auf eine Stelle. Das ist genau diametral entgegen. Und da kann ich das nicht bewahren. Ich kann da Elemente von bewahren, natürlich die mitnehmen, aber ich muss mich der Realität stellen. Ich muss Bürokratie raus, Komplexität raus, Vereinfachung, gute Kommunikation, auch die Menschen mitzunehmen. Das ist ja, ne, ich meine, das ist ja die, nur gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht. Auch wenn ich meine, das muss jetzt alles irgendwie passieren, muss ich den Menschen trotzdem die Gelegenheit zu geben, das große Bild zumindest zu sehen, nicht alles zu verstehen und sie dann dahin zu bringen. Und wir verlieren uns im Klein-Klein, weil Angst so ein starker Treiber ist vor dem, was hat das jetzt für mich zu bedeuten. Ne? Und wenn ich mich da selbst irgendwie rausnehmen kann, und das ist so ein bisschen auch, was wir mit Guiding for Future versuchen zu sagen, ich muss erstmal bei mir selbst anfangen und mit meinen eigenen Ängste mich damit zu beschäftigen und die nicht noch auf alle anderen zu übertragen. Ne? Also und das ist auch vielleicht so ein Generationenthema, wo wir ja jetzt die Enkel der Weltkriegsgenerationen sind und wie machtlos wir jetzt uns auch fühlen und wie viel wir da vielleicht auch als Einflüssen in uns tragen. Also das finde ich ist eine der großen Herausforderungen, die uns noch zu lösen gilt. Und ich hoffe, dass uns das gelingt, weil die junge Generation braucht so sehr stark unsere Unterstützung. Und ich würde mir das so wünschen, die Unterstützung, die ich ja auch erfahren habe, jetzt viel ungeplante, einfach so selbstverständliche Art. Ich würde davon so viel gerne zurückgeben und mit jungen Menschen daran gemeinsam arbeiten wollen, diese schwierigen Dinge irgendwie ein bisschen besser zu machen, die Welt auch ein bisschen besser zu machen. Das wäre ein sehr schöner Wunsch.
Das ist ein sehr schöner Wunsch. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Eigentlich, nur ganz zum Schluss, lieber Vera, habe ich immer noch mal so eine dreigeteilte Frage. Und wenn ich so über unser Gespräch nachdenke, glaube ich, dass wir viel über Verantwortung gesprochen haben. Und zwar Verantwortung für Dinge, die größer sind als man selbst. Ja, also natürlich Verantwortung für einen selbst, aber auch die in den Dienst, sagen wir mal, eines größeren Gedanken zu stellen. Und wenn wir das mal so als Zielbild haben, ja, unsere Verantwortung zu übernehmen für einen Gedanken, der größer ist als man selbst. Was wäre gut daran, wenn wir das hinbekämen, so als Gesellschaft, wenn wir mehr davon sehen würden?
Wir würden weniger Angst haben. Wir würden viel mehr Spaß haben, weil in Gemeinschaft machen viele Dinge sind viel leichter zu lösen. Wir würden viele hausgemachte Themen, die sehr auf Egoismus und Egozentrik ausgesetzt sind, aus welcher Motivation auch immer, und ich möchte es gar nicht werten, nur feststellen, wir würden uns einfach, ja, trotz vieler schwieriger Zeiten und schwerer Herausforderungen miteinander verbinden. Und wenn man was gemeinsam macht, ist es geteilt, ne? Geteiltes Leid macht viel mehr Spaß, als alles alleine ertragen zu müssen.
Macht es zumindest erträglicher. Genau. Was wäre das Neue daran, an so einem Gedanken?
Und ich glaube, wir würden erkennen, welches Potenzial in uns steckt, in Gemeinschaften. Na, wie, und die Flut hier, die ja im Nachbartal war, hat ja gezeigt, wenn plötzlich sowas passiert und dann kommen ganz wildfremde, tausende Menschen, die was leisten. Ich war gerade am Sonntag nochmal wieder da, wo ich so denke, ich kann das immer noch nicht fassen. Und das ist so ein Beispiel. Und es ist nicht nur bei Krisen und großen Katastrophen, sondern genau dieses Prinzip funktioniert, wenn Menschen sich nicht selbst wichtig nehmen, sondern zu sagen, wir haben hier ein gemeinsames Ziel, wo jeder das reingibt. Und zwar nur so viel, wie sie oder er kann und will. Und das auch bedingungslos passiert. Und ich glaube so, wir würden so viel mehr Leichtigkeit auch in unser Leben einziehen lassen.
So lassen wir es stehen. Da ist jetzt alles drin gewesen, was gut ist, was Neues und welches ugly, das heißt, also was Hässliche könnten wir hinter uns lassen. Und ich finde, du hast das wunderbar zusammengefasst. Liebe Vera, es war ein zutiefst persönliches Gespräch. Vielen Dank für deine Einsichten, für deine Tour d'Horizon, durch deine verschiedenen Perspektiven, durch deine verschiedenen Stationen, Erlebnisse, Erfahrungen und dass du das mit uns hier so geteilt hast. Ich danke dir von Herzen. Alles Gute für dich, Vera.
Danke dir, Jule, für das schöne Gespräch und das Motto Good Work gefällt mir sehr gut. Und ich wünsche dir eine schöne restliche Weihnachtszeit und ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das wünschen wir auch hier von Good Work. Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcasts findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.